Es gibt ja diesen sehr bekannten Satz von Henry Ford, whether you think you can or you can't, you're usually right. Also ja. Du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. Am Ende des Tages wirst du recht haben. Ich glaube, da steckt auch was Falsches drin, dahingehend, dass er ja so suggeriert, wenn du nur dran glaubst, also wenn du den ganz festen Willen hast, dann wirst du alles erreichen in deinem Leben. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich demütig sein, weil das stimmt nicht.
Lieber Döni, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem aktuellen S&P Leader Talk.
Guten Morgen, Georgi. Schön, dich zu sehen.
Es ist ja total faszinierend. Ich habe dich implizit über dein Buch vor 10 Jahren kennengelernt. Ja. Über das Bestseller Resilienz. Und das war für mich damals das Buch des Jahres. Ja. Und ich fand das total faszinierend, wie du das alles aufgearbeitet hattest und als wir die Chance hatten, jetzt wieder zu reden. Und du hast ja auch ein weiteres Buch rausgebracht. Da dachte ich mir, das ist eine perfekte Gelegenheit, dass wir uns austauschen. Vor allem, glaube ich, in dieser Zeit der multiplen Krisen, das Thema Resilienz eher an der Bedeutung gewonnen hat als verloren.
Ja. Ja, absolut. Also, ob es an Bedeutung gewonnen hat oder verloren, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, Resilienz hat man schon immer gebraucht im Leben als Mensch, aber es ist natürlich sehr präsent, ne, das Thema, durch diese ganzen Krisen, durch die wir gerade durchgehen.
Genau. Für mich war das auch sehr spannend zu sehen, neben deinem Buch, das Buch von Taleb, das Thema Antifragilität, weil er da ja sogar 3 Unterscheidungen in Bezug auf die Menschen vorgenommen hat oder Systeme, fragile Menschen, fragile Systeme, resiliente Menschen, resiliente Systeme und dann antifragile Systeme und Menschen. Und vielleicht zur Einordnung, was ist für dich echte Resilienz, weil da auch so viele unterschiedliche Begriffe existieren und ich glaube, das ist kein absolut wertneutraler Begriff, sondern der wird ja unterschiedlich aufgeladen, ne?
Ja, also ich sag mal so, es war aber eine ganze Menge Definitionen natürlich durchs Netz und man liest natürlich eine ganze Menge Sachen darüber insgesamt. Also ich arbeite eigentlich, es ist spannend, dass du das sagst mit den Systemen, weil ich arbeite eigentlich ganz gerne mit einer Definition von Professor Dr. Anne Meston von der University of Minnesota. Das ist eine sehr, sehr bekannte Resilienzforscherin. Mhm. Die Resilienz als die Fähigkeit von einem dynamischen System versteht, mit Störungen vor allen Dingen umzugehen oder mit Überraschungen, wenn man es ein bisschen positiver ausdrücken will, die seine Funktionsweise, seine Entwicklung oder sein Überleben eben gefährden, ne, damit umzugehen. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Definition dahingehend, weil wir Menschen natürlich Systeme sind, dynamische Systeme sind, genauso aber auch Teams oder Organisationen oder Länder. Ja, oder vielleicht auch die globale Welt. Und ich glaube, wenn man mit der Definition arbeitet, dann kann man den Begriff auch wunderbar übertragen, eben auf nicht nur auf den Menschen anwenden, sondern eben auf andere Sachen noch anwenden und dann genau gucken, naja gut, wie resilient ist das System denn eigentlich, um mit diesen Störungen natürlich auch umzugehen.
Genau, und das, was ich bei dir auch wahrgenommen habe, dass du sagst, im Unterschied zum Beispiel zu Intelligenz kann so Resilienzfähigkeit entwickeln. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was schon bei Amy Werner mit ihrer Untersuchung, das ist ja super spannendes Experiment mit der Insel Kauai, ja, mit diesen so vielen Kindern, die einfach die gaussische Verteilung darstellen, dass man auch aus schlechten sozialen Umfeldern trotzdem erfolgreich und resilient sein kann.
Ja, das ist ja, es ist eine super spannende Studie, weil damit ist der Begriff ja eigentlich auch, sag mal, bekannter geworden. Ne? Also Resilienz, also jetzt kommt bei Menschen, kommt ganz stark aus der Pädagogik tatsächlich. Ne? Also, dass man da geguckt hat. Und Amy Werner, die hat sich ja alle Kinder eines Geburtsjahrgangs angeschaut auf der Insel Kauai. Ich weiß gar nicht genau, wie man das so richtig ausspricht. Auf jeden Fall hat sie sich als Amerikanerin einen sehr schönen Forschungsort ausgesucht, weil es ja eine Nachbarinsel von Hawaii. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, um Forschung zu betreiben. Und die hat sich ja über 40 Jahre einfach nur angeschaut, ne, und geguckt einfach, wie entwickeln sich diese Kinder. Und die besondere Aufmerksamkeit galt tatsächlich den Kindern, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen. Also wo die Eltern beispielsweise drogenabhängig waren oder kriminell waren. Und hat sich einfach angeschaut, wie entwickeln sich denn diese Kinder. Und was sie festgestellt hat, ist, dass 2/3 der Kinder leider die gleiche, in Anführungszeichen, Karriere ihrer Eltern eingeschlagen hat. Mhm. Aber eben 1/3 der Kinder nicht. Ne, 1/3 der Kinder hat sich zu glücklichen und erfolgreichen Erwachsenen entwickelt Und diese Kinder, die wurden eben als resilient bezeichnet. Und dann hat sie eben geschaut, ja, woran hat es denn eigentlich gelegen? Ne? Was sind denn die Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie sich so gut entwickelt haben? Und daraus sind einmal die inneren Resilienzfaktoren entstanden, ne? Und auf der anderen Seite aber auch die externen Resilienzfaktoren, wie zum Beispiel die soziale Unterstützung, ne? Die als da sehr
Bindung
herausgearbeitet wurde.
Und die genetische Prädisposition, wie wichtig ist die? Was gibt's da irgendwelche Untersuchungen, die darstellen, dass auch genetisch einige Leute einfach mit den Schicksalsschlägen einfach umgehen können?
Also da sind wir so noch sehr am Anfang, würde ich mal sagen, im Bereich der Resilienz. Also wenn ich die Frage gestellt bekomme, auch in Trainings, wir machen ja sehr viele Trainings zum Thema Resilienz auch. Ja, was ich immer sage, es gibt kein Resilienz-Gen. Ja, es gibt nicht ein Gen, von dem man sagen kann, das ist dafür verantwortlich, ob wir resilient sind oder eben nicht resilient sind. Es gibt aber ein paar Persönlichkeitsfaktoren, die du sicherlich auch kennen wirst, aber du interessierst dich ja auch viel für das Thema Psychologie, die Big Five zum Beispiel. Und da haben wir einen Faktor, der nennt sich die emotionale Stabilität. Jetzt der Fachbegriff ist Neurotizismus.
Ja.
Der ist schon stark genetisch auch beeinflusst. Das heißt also, wenn ich grundlegend so als Mensch auf die Welt komme, der schon mal eine hohe emotionale Stabilität hat, also der auch auf sehr schwierige Situationen eher emotional stabil reagiert, dann habe ich auch nicht so viel Emotionsarbeit natürlich zu leisten. Und das hat jetzt ein Mensch jetzt, der das eben nicht hat, der emotional eher instabil ist, der hat dann natürlich mehr zu leisten. Das sind so ein paar Aspekte oder ein Aspekt, der schon mal sicherlich wichtig ist im Bereich der Genetik. Und dann kommen wir auch noch in den Bereich der Epigenetik. Das heißt also, der Einfluss von den Erfahrungen auch unserer Eltern oder unserer Großeltern eben auf unsere Genetik insgesamt. Und da gibt es zumindest auch Tierexperimente, die schon zeigen, dass zum Beispiel Traumata aus der Vergangenheit eben auch einen Einfluss haben können auf die Kinder, aber auch auf die Enkelkinder. Das dann im Grunde dazu führt, dass wir emotional heftiger vielleicht auf das ein oder andere Ereignis reagieren, was ein anderer Mensch tun würde. Aber das sind wir noch komplett in den Anfängen, würde ich mal sagen, was die Forschung auch angeht.
Okay. Und die Ausbildung von diesem Resilienzfaktor, das beginnt ja schon in der Kindheit. Ich meine, ich glaube, das kommt darauf an, wie du mit den Kindern umgehst. Und ich fand das von einem Schulpsychologen eine sehr, sehr spannende Aussage. Bereite dein Kind für die Straßen, nicht die Straßen für dein Kind. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher für die Einstellung der Eltern zu Kindern.
Ja, da ist sicherlich was dran. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch nicht so das nur schwarz und weiß, sondern wahrscheinlich ist der Mittelweg. Ne? Man sagt, man unterstützt die Kinder natürlich bei der Lösung von Problemen, aber man löst nicht alle Probleme nur für sie. Das heißt also, dass man einen guten Mittelweg auch findet in der Unterstützung. Ich glaube, was du halt ansprichst, das ist ein sehr wichtiger Resilienzfaktor, einer von sieben, die wir kennen. Das eine ist eben die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die Selbstwirksamkeitserwartung, die wir haben. Das ist ja nichts anderes als der Glaube, auch der Wunsch, Probleme selber zu lösen. Und wenn ich natürlich, also wenn ich jetzt als Erwachsener in eine schwierige Situation komme, dann sage, löst ihr mal das Problem für mich, ja, oder ich weiß, kann das eh nicht oder wie auch immer, dann gehe ich natürlich eher in eine Opferhaltung hinein. Und wenn ich als Eltern Kindern dabei helfe, Probleme selber zu lösen, also sich die Schnürsenkel selber zu binden oder alleine wieder aufzustehen, wenn ich hinfalle, dann lernt das Kind natürlich auch Selbstwirksamkeit. Das heißt, merkt, ich kann durch eigenen Antrieb, kann ich tatsächlich auch Probleme lösen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, den wir immer wieder beobachten. Habe ich überhaupt diese Bereitschaft, Probleme zu lösen?
Aktuell ist, glaube ich, das ist eine der meistdiskutierten Topics bei LinkedIn, ist Generation Z jetzt, hat deutlich weniger Selbstwirksamkeitserwartung oder mehr. Und man hat das Gefühl, jetzt angeblich, wissenschaftlich ist das, glaube ich, nicht nachgewiesen, dass das der Fall ist. Wie ist deine Wahrnehmung aus dem Querschnitt der letzten Jahrzehnte des Trainings mit den Menschen? Merkst du da den Unterschied der saturierten Gesellschaft?
Also ich kann das nicht beobachten. Ich habe aber, glaube ich, auch zu wenig zu tun mit dieser Generation. Ja, also noch. Also die Menschen, die so bei mir im Training sitzen, ne, die sind so, ich weiß es nicht, aber so im Schnitt vielleicht so 35, 40. Ja, das sind aber auch mal jüngere Menschen mit dabei. Und also ich werde eher vorsichtig, ja. so da drauf zu gucken. Ich meine, wenn man jetzt Helikoptereltern nehmen würde, ja, also wenn man zumindest mal sagen würde, es gibt nur Helikoptereltern, die ständig die Probleme für die Kinder lösen, dann müsste das eigentlich die Auswirkung sein oder könnte die Auswirkung natürlich sein, aber ich wäre da sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, die sind jetzt weniger selbstwirksam als andere oder die packen die Sachen nicht an. Ich finde, wenn man so, keine Ahnung, Fridays for Future sich zum Beispiel anguckt, ne, da sind ja ganz viele junge Menschen auf der Straße und gehen nicht in die Schule und wollen etwas bewegen und wollen etwas verändern. Und das ist auch ziemlich cool, ja, dass sie das machen. Und das spricht eigentlich erstmal für Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ne? Also dass ich selber sage, ich kann auf die Straße gehen, ich kann da auch was machen. Also das geht an den Bereich der Meinung und da würde mich eher so die Forschung dann interessieren, ne? Ob man da Unterschiede wirklich
feststellen kann. Ich glaube, aktuell gibt es keine Unterschiede. Ich glaube, es gibt nur Confirmation Bias, dass man das, was man hört, irgendwo findet. Aber ja, so rein wertneutral bewertet gibt es da, glaube ich, nicht so richtig ausgewiesene Korrelation oder Kausalität. Denis, da muss ich auch noch lernen, so einen schönen Namen auszusprechen. Dann vielleicht zu Thema Stoizismus. Als ich mich dann mit der Philosophie beschäftigt hatte, hatte ich unglaublich viele Parallelen feststellen können, dass es sei das Dichotomie oder Trichotomie der Kontrolle oder der Einstellung zu den Sachen, das ist, glaube ich, auch aktuell extrem ausgeprägte Erfolgsfaktoren für mehr Resilienz. Epiktet war dann der erste anscheinend Resilienzforscher aus der Perspektive der Philosophie.
Ja, also ich bin jetzt kein Stoiker, ja, oder jemand, der sich ganz intensiv mit dem Thema Stoizismus beschäftigt hat, aber da hast du schon recht. Also da steckt schon eine ganze Menge zum Thema Resilienz sicherlich drin. Und allein dieser Satz von Epiktet, den wir auch immer in unseren Trainings zeigen, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Ne, und die Stoiker, die ja sagen, nicht die externen Umstände sind dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, ne, sondern du selber bist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Das heißt also, du kannst über deine Einstellung zu den Dingen, ne, deine Wahrnehmung der Dinge, kannst du ganz viele Emotionen auch steuern. Das hat natürlich enorm viel mit Resilienz zu tun. Einfach deswegen, weil der Begriff Resilienz sehr stark mit der Fähigkeit von Menschen verbunden wird, eben mit Situationen umzugehen, die wir nicht verlassen können oder die wir nicht verändern können. So, also und das. Die Erfahrung haben wir ja, der ganze Planet gerade eigentlich gemacht mit der Pandemie, weil das war genau so eine Situation, ja, weil wir das nicht verändern konnten im Sinne, es gibt kein Spray, mit dem wir das Coronavirus irgendwie wegmachen können, ja. Und es gibt auch kein Land, in dem es das Coronavirus nicht gibt. Das heißt also, es gibt am Ende des Tages nur eine Anpassung von uns selbst. Und das haben wir auf körperlicher Ebene gemacht, ne, mit einem Impfstoff, aber eben auch auf mentaler Ebene. Das heißt also, zu gucken, was kann ich da tun und
zu unterscheiden, was kann man ändern und was kann man nicht ändern, sozusagen. Ja, schon, das ist genau. Der erste Einstieg, glaube ich. Ja?
Genau, ganz genau. Und was kannst du in der Situation verändern, weil du in der Situation selber nicht verändern? Und Einfluss auf dich selber kannst du halt immer nehmen. Und das ist eben notwendig. Und Epiktet war ja Sklave über viele Jahre. Der musste ja einer römischen Familie dienen. Und da war er in einer Situation, die er nicht verlassen konnte. Also, außer er hätte sich das Leben genommen und die auch nicht großartig verändern konnte. Das heißt, er selber musste eben eine Haltung zu dieser Situation selber finden. Deswegen hat ihn der Stoizismus auch so interessiert.
Ich glaube, in diesem Kontext macht das jetzt.
Nee, und ich meine, ein großes Ziel des Stoizismus ist ja tatsächlich auch die große Gelassenheit, ne? Also die Fähigkeit zu entwickeln, emotional stabil, würden wir heute sagen, ne? Gelassen eben mit der Vielzahl von Situationen eben umzugehen. Das hat ganz viel mit Resilienz tatsächlich zu tun.
Ja, genau. Für mich war das eine klare Unterscheidung. Ich glaube, dass Stoizismus häufig falsch verstanden wird als Gleichgültigkeit. Und für mich war da der Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Gleichmut. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, den man vor Augen haben muss. Man sollte einfach sich nicht komplett runterziehen lassen. Aber das bedeutet nicht, dass man auf die Gefühle verzichtet und dass einem alles egal ist. Das ist falsch verstandene Lehre des Stoizismus.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen, ne? Also definitiv. Den Begriff Gleichmut kenne ich jetzt nicht so, aber wir haben immer mal wieder Diskussionen auch zum Thema Gelassenheit oder Gleichgültigkeit eben. Und ich glaube, ich sage nicht, man darf nie gleichgültig sein. Also man kann auch mal sagen, bist mir wurscht, können wir machen, was wir wollen, ja, in der Situation. Aber ich glaube, Gleichgültigkeit ist etwas sehr Passives. Da machst du halt nichts mehr, ne? Also wenn dein Kind in der 5 nach Hause kommt, ja, und du sagst, ich bin dem gegenüber gleichgültig, ist mir wurscht, ja, dann machst du halt auch nichts weiter. Du wirst halt auch keinen vielleicht Nachhilfelehrer besorgen oder wie auch immer mit dem gucken. Wenn du mit einer 5 aber gleich gelassen umgehst, also nicht gleichgültig, sondern gelassen umgehst damit und dann schaust, dann bleibst du aktiv da drin und dann tust du eben auch etwas. Und ich glaube, das ist der große Unterschied da.
Eines der leuchtendsten Beispiele für die ausgeprägte Resilienz und auch den richtigen Umgang mit den Umständen war ja Viktor Frankl, der in KZ unter den widrigsten Umständen für sich selbst das Konzept der Logotherapie quasi mitentwickelt hat und sagte, wenn man einen Sinn im Leben hat, wofür es zu leben lohnt, dann durchsteht man auch die schwierigste Situation. Welchen Stellenwert hat der Sinn in dem Kontext der Resilienz für dich? Ich meine, Nietzsche sagte, glaube ich, diesen exzellenten Spruch, wenn man ein Warum zum Leben hat, durchsteht man jedes Wie.
Das ist schon sehr mächtiger. Das ist schon ein sehr mächtiger Faktor. Ja, wir packen das ja so in den Bereich der Kohärenz, beziehungsweise der Konsistenz. Ja. Das heißt also, wenn ich für mich einen Sinn im Leben gefunden habe oder etwas, was mein Leben mit Sinn erfüllt, sage ich auch ganz gerne, ja, dann hilft mir das sehr häufig, eben auch durch schwierige Situationen zu gehen. Wir arbeiten ja mit einer amerikanischen Unternehmensberatung zusammen, Adaptive Learning Systems. Und die haben dazu auch mal eine Studie gemacht und haben sich mal angeschaut, also was Menschen eigentlich so sagen zum Thema Sinn und da wie resilient die dann sind, haben eben tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die eben für sich selber auch einen Sinn gefunden haben im Leben, dass sie tatsächlich resilienter mit vielen Situationen umgegangen sind. Und ich glaube, Frankl, also das ist extremst bewegend, ne, wenn man sein Buch auch durchliest, trotzdem Ja zum Leben sagen, ne, oder Man's Search for Meaning, ne, dann übersetzt in das Amerikanische. Und was ich aber nochmal ganz interessant finde, ist, dass er ja auch in den Lagern, in denen er war ja in 3 Lagern insgesamt, und er dann auch also in der Situation selber für sich einen Sinn entdeckt hat. Er hat ja für sich selber gesagt, naja gut, wenn ich schon in dieser Situation bin, die ich nicht verlassen kann und die auch nicht irgendwie verändern kann, dann kann ich das ja für mich selber eben auch als eine Art Experiment sehen, weil ich ja Psychologe bin und einfach mal gucken, wie verhalten sich eigentlich Menschen in dieser Situation. Das war ja sehr situationsspezifisch. Ja. Also hat aber gar nicht so diese große Bedeutung von dem Sinn. Gleichzeitig hat er aber auch gesehen, dass Menschen jetzt, die im Lager waren und die selber für sich gesagt haben, die Tatsache, dass ich dieses ganze Leid jetzt auf mich nehme, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass in Zukunft niemand mehr dieses Leid auf seine Schultern nehmen muss. Also die in ihrem Leid quasi auch einen Sinn entdeckt haben, es auch leichter hatten, also die eher resilienter waren in dieser Situation als Menschen, die das eben nicht geschafft haben. Ja, das ist so, das wo auch da, also zumindest so mein Verständnis, warum Frankl auch dieses Thema Sinn für sich so entdeckt hat.
Auch das Thema Hoffnung spielt da, glaube ich, eine große Rolle. Hat er auch in seinem Buch gezeigt, dass die Leute, die jetzt zum Jahresende nicht entlassen wurden aus diesem KZ, dass sie danach starben, weil viele mit dem Jahreswechsel die Hoffnungen gehegt hatten, das endlich frei zu sein. Und wenn die Hoffnungen enttäuscht wurden, waren sie dann einfach nicht mehr bereit, weiter mental zu kämpfen. Ne?
Ja, großes Thema. Ne? Echt auch ein berührendes Thema, finde ich. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, was er beobachtet hat. Also empirische Daten gibt es dazu sicherlich nicht. Aber darüber sind wir auch zum Thema Optimismus und realistischen Optimismus gekommen. Es ist tatsächlich so, dass er beobachtet hat, dass Menschen, die also um die Weihnachtszeit, also die sich so den Wunsch geäußert haben oder sich gesagt haben, Weihnachten bin ich wieder zu Hause.
Nein.
Und dann, das ist natürlich auch gut zu unserer Zeit. Und dann eben gemerkt haben, das ist nicht der Fall, dass die häufig dann zusammengebrochen sind. Also ihre mentale Kraft so nachgelassen hat, dass sie tatsächlich gestorben sind in der Situation. Sodass Frankl auch selber eher von einem realistischen Optimismus gesprochen hat, der also gesagt hat, ich bin zuversichtlich, dass ich vielleicht morgen ein Stück Kartoffel in meiner Suppe habe oder sowas in der Art, dass das deutlich hilfreicher war, als zu weit in die Ferne zu gucken. Ne? Wiederum dabei, weil eben dieser unrealistische Optimismus, wenn er dann enttäuscht wird, natürlich ist es auch schwierig machen kann für Menschen.
Für mich war in Bezug auf das Experiment, weil du gesagt hast, das kann man ja kaum messen. Es gibt ja ein sehr, sehr grausames Experiment aus dem letzten Jahrhundert mit den Ratten, domestizierten Ratten und wilden Ratten, ich weiß nicht, ob du es kennst, die man dann einfach ins Wasser geworfen hatte und die domestizierten Ratten schwommen, weiß nicht, 40, 50 Stunden und die wilden waren nach ein paar Minuten schon tot, obwohl sie deutlich bessere Schwimmer waren. Mhm. Wenn man aber die wilden Ratten kurz bevor sie starben, rausgezogen hatte und sich ausruhen ließ und sie einen Mechanismus entwickelt hatten, dass jemand sie rettet, so wie bei den domestizierten Ratten immer im Kopf war, die werden ja mit dem Futter versorgt, dass sie dann auch 40, 50 Stunden geschwommen sind. Und das ist, ich glaube, in heutiger Zeit wird so ein Experiment nicht mehr wiederholt werden können, aber das ist einfach insofern sehr faszinierend zu sehen, welche Kraft die Hoffnung entfalten kann oder in dem Kontext realistischer Optimismus.
Absolut. Absolut, ne? Oder umgekehrt, ich meine, das ist ja, das kennst du ja, ne, das Experiment von Seligman, Konzept der gelernten Hilflosigkeit, ne? Also wenn Menschen irgendwie einbildet, dass sie sich nicht selber helfen können, dass sie dann quasi wirklich auch passiv werden. Und umgekehrt ist das natürlich genauso der Fall, ne? Also eben, wenn ich das, aber da sind wir jetzt wieder bei den Kindern im Grunde auch, ne, dem man eben zeigt, ey, du kannst deine Probleme eben selber lösen.
Was mir auch gut gefallen hat, das war das Konzept von Adam Grant, dass es geht Richtung Selbstwirksamkeitsüberzeugung, diese selbstbewusste Demut. Dass man auf einer Seite sagt, okay, ich weiß, dass ich sehr viel erreichen kann, aber ich weiß gleichzeitig auch, dass ich nicht alles kann, aber das auch erlernen kann. Das ist ja wirklich ein Gegenteil von deiner gelernten Hilflosigkeit und trotzdem mit Demut verbunden, weil sonst überschlägt sich das und wird zu Arroganz. Ja, und das ist
und ich glaube, es kann auch unrealistisch dann werden, ne? Das ist, es gibt ja diesen sehr bekannten Satz von Henry Ford, whether you think you can or you can't, you're usually right. Also du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. Am Ende des Tages wirst du recht haben. Ich glaube, da steckt auch was Falsches drin, dahingehend, dass er so suggeriert, wenn du nur dran glaubst, also wenn du den ganz festen Willen hast, dann wirst du alles erreichen in deinem Leben. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich demütig sein, weil das stimmt nicht. Ne? Sondern ich glaube, da gehört auch viel Glück dazu beispielsweise, ne? Zur richtigen Stelle am richtigen Ort zu sein. Ja, es gehört dann auch viel Kraft dazu, aber Gott, es gibt so viele Unternehmer, die geniale Ideen hatten, ne, die aber zur falschen Zeit am falschen Ort waren und die das deswegen nicht realisiert haben. Was aber stimmt an dem Satz ist, dass wenn du, glaube ich, das ist meine Überzeugung, dass wenn du denkst, ich kann es nicht, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein, weil dann machst du dich erst gar nicht auf den Weg. Ne? Aber das heißt nicht, dass wenn ich unbedingt dran glaube, dass ich es dann auch wirklich schaffen werde. Aber es ist natürlich eine gute Voraussetzung. Das sollte man schon mal haben, wenn man was erreichen will.
Ja, wobei, das ist ja immer eine Frage, wie gehst du mit dem Leben um? Das heißt, für mich war das immer sehr einfach, vor allem unter Unsicherheit zu sagen, ich gebe jetzt mein absolutes Bestes und hoffe, dass das ausreicht. Aha. Das heißt, man spielt das innere Spiel. Ja, ich bin da ein großer Anhänger und Verfechter des Selbstentwicklerkonzepts von Jens Kossen. Und ich bin immer für das Innere, nicht für das äußere Spiel, weil das äußere Spiel hängt von so vielen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, ab.
Absolut.
Dass für mich ist wichtig, dass ich in meinem Spiegel ein gutes Gewissen habe, alles gegeben zu haben, was möglich war für diesen Ansatz. Ja.
Total. Also ich bin auch Sportler oder ehemaliger Sportler, Rugby-Spieler. Ja, ich habe über 20 Jahre Rugby gespielt.
Wow.
Als halber Franzose. Und ich war auch viele Jahre Trainer. Ja, das ist, also was ich immer versucht habe, meinen Spielern, meinem Sohn oder meiner Tochter heute auch zu sagen, ne, das ist, wenn sie den Sport machen, wenn sie auf den Platz gehen, ja, es geht nicht unbedingt um das Gewinnen, sondern das Beste zu geben von dem, was ich eben geben kann. Und wenn ich am Ende zum Tag verliere das Spiel, dann ist das zwar blöd, ja, aber auch nicht schön, weil irgendwie macht man natürlich Sport schon auch um zu gewinnen, aber ich kann zumindest sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben und es hat eben nicht gereicht oder die anderen waren besser, aber das liegt natürlich bei mir, ja, das dann eben auch zu tun. Und ich glaube, da kann man sich auch immer auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, aber die anderen waren halt besser oder weiß ich, oder vielleicht waren die anderen in der Mannschaft, haben vielleicht nicht ihr Bestes gegeben, aber egal, ich habe es auf jeden Fall gemacht.
Bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, es ist wichtig, du sprichst auch von den Grundbedürfnissen, die man verstehen und antizipieren muss, um sich im Leben zurechtzufinden, um einfach vielleicht sich besser zu reflektieren. Und das ist aus deiner Perspektive auch eine Basis für ein erfülltes Leben vielleicht.
Die psychologischen Grundbedürfnisse meinst du?
Ja, ja.
Total.
Wie wichtig sind die?
Also ich glaube, die sind absolut essentiell. Ja, also ich meine so, erstmal im körperlichen Bereich, da haben wir ja auch Grundbedürfnisse. Also wir haben ja die physiologischen Grundbedürfnisse. Ja, und man muss trinken, du musst essen, du musst atmen, du musst dich bewegen. Ja, du musst dich ausruhen. So. Und das ist natürlich irgendwie, allein daran kann man sich ja schon verdeutlichen, wie essentiell das eigentlich ist im Körper, also schon im körperlichen Bereich. Wenn du jetzt aufhören würdest zu trinken oder zu essen oder zu schlafen oder dich zu bewegen, kann jeder sich dazu atmen, kann jeder sich vorstellen, was dann passieren würde. Und genauso wie wir eben physiologische Grundbedürfnisse haben, haben wir auch psychologische Grundbedürfnisse, ja, die auch mittlerweile wirklich auf neurowissenschaftlicher Ebene gut rausgearbeitet sind. Ja, da gibt es das Buch Neuropsycho, wenig bekannt ist, aber glaube ich, ist jetzt lesenswert, ist ein bisschen schwer zu lesen, ja. Aber das Buch Neuropsychotherapie von Professor Grave, der sehr schön die 5 psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen herausarbeitet und auch zeigt, wie bedeutend die einfach für das Glück einmal von Menschen sind, auf der anderen Seite aber auch überhaupt für die psychische Gesundheit. Ja, weil wir einfach wissen, dass schwere Verletzungen der psychologischen Grundbedürfnisse beispielsweise in der Kindheit oder auch im Säuglingsalter eben zu massiven Schäden führen kann bei Menschen. Und aber ein Bedürfnis, Grundbedürfnis nach Bindung kann man sich eigentlich das am besten verdeutlichen. Ja, es gibt ja den bekannten Hospitalismus oder das Deprivationssyndrom. Das heißt also Kinder, die als Säuglinge keine körperliche Zuwendung bekommen oder keine emotionale Zuwendung bekommen, die fast immer dann dieses Deprivationssyndrom entwickeln. Also den Hospitalismus, das ist heutzutage sehr selten zum Glück. Ja, aber das hat man sich im Kinderheim in Rumänien hat man das ja festgestellt. Und da sieht man erstmal also, wie schwerwiegend eben auch die Vernachlässigung von diesen psychologischen Grundbedürfnissen sein kann. Aber als positiv gedacht, ja, wie gut es wir uns tun können, wenn wir eben auf unser Bedürfnis nach Bindung, unser Bedürfnis nach Orientierung, Kontrolle, unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, ne, auf diese Sachen eben auch achten. Ne? Selbst oder wenn auch das Umfeld natürlich darauf achtet.
Aber das war, glaube ich, auch sehr belastend, diese Isolation durch Lockdowns, auch für die älteren Menschen, dass dieses Bedürfnis, Grundbedürfnis nach Bindung nicht erfüllt werden konnte, wenn man die nicht besucht hatte.
Absolut. Aber das hast du ja nicht nur in der Pandemie gehabt, sondern das siehst du ja auch, das siehst du ja jeden Tag, was ich auch in Altersheim oder in Pflegeheim, das ist ja ein Bedürfnis, haben wir ja unser ganzes Leben lang das Bedürfnis nach Bindung. Mhm. Und wenn jemand da nicht besucht wird oder die Pfleger haben eben keine Zeit, ja, das greift dieses Grundbedürfnis auch an und das führt dann häufig auch dazu, dass die Menschen eben auch traurig werden oder vielleicht auch depressiv werden. Und ich meine, das ist manchmal im Training auch, man kann sich einfach mal über den Oberarm mal so streicheln, ja. Auch das befriedigt dann Bedürfnis nach Bindung, ja. Das ist einfach auch die Berührung, die natürlich da ist. Ja, das sehen, das fühlt sich auch gut an, wenn man das natürlich auch macht. Und also da müssen wir gar nicht in die Pandemie schauen, sondern es ist eigentlich ein tagtägliches Phänomen, was wir immer wieder sehen.
Okay. Und siehst du, dass in heutiger Zeit, ich meine, man merkt ja, dass die Anteil der depressiven und Burnout gefährdenden Menschen massiv angestiegen ist. Ich glaube, wir haben die höchsten Raten ever. Man kann auf einer Seite sagen, jetzt geht man damit deutlich transparenter um und die Menschen bekennen sich viel früher und viel schneller dazu. Es gibt aber auch andere Botschaften, dass einfach in der heutigen Zeit man viel schneller in eine Depression verfällt, weil da deutlich mehr Themen auf einen einprasseln. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt aus deiner Erfahrung.
Also ich bin da, was jetzt diese Zahlen angeht, ne, massive Anstiege, so hoch wie noch nie und so weiter und so fort. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ne, also mit diesen Zahlen, weil es da durchaus auch andere Zahlen gibt und andere Experten, die sagen, dass diese Zahlen eigentlich recht stabil bleiben und das seit Jahrzehnten. Ja, also es ist schon so, dass natürlich die Anzahl von Berufsunfähigkeiten und von Fehltagen aufgrund von psychologischen Erkrankungen nach oben gegangen sind. Es gibt auch viele Experten, die sagen, das liegt daran, dass wir es eben besser erkennen oder schneller erkennen und deutlicher natürlich auch erkennen. Und dass deswegen eben die Diagnosen besser gestellt werden heutzutage.
Ja. Ja, verschreibungspflichtige Antidepressiva steigen ja, so kann man ja an dem Indikator vielleicht sehen, dass die Verschreibung von diesen Medikamenten massiv angestiegen ist. Das kann man ja wirklich sehen. Aber das, woraus da die Kausalität ist.
Was ja auch nicht unbedingt heißt, dass es unbedingt mehr gibt, sondern es kann ja auch sein, dass es häufiger verschrieben wird, weil es einfacher zu verschreiben ist, weil die Leute eine höhere Bereitschaft haben, es zu nehmen vielleicht. Und auf der anderen Seite, also ich meine, es ist ja auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen widersprüchlich, weil ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wenn wir nach Deutschland gucken, auch wenn wir ein paar Herausforderungen natürlich gerade zu bewältigen haben, uns geht es ja eigentlich echt gut. eigentlich, ne? Also ja. Wir haben ja schon ein ganzes Sicherungssystem und hin und her. Es ist also schon eigentlich recht widersprüchlich insgesamt. Also ich glaube, da muss man schon nochmal sehr genau drauf gucken. Aber ich glaube, was du ja nochmal ansprichst, ist auch so das Thema Bindung, ja. Und ich glaube schon, dass sich da schon was verändert heutzutage, ja. Und das ist, hat sicherlich auch mit den sozialen Medien zu tun, ne? Also kann jeder bei sich selber ja auch beobachten, ja. Ich mache mal in meinen Trainings, mache ich so eine Übung, wo ich den Leuten sage, jetzt, also zwischen den beiden Trainingstagen am Abend, jetzt greift bitte mal heute Abend, ist eine Pflichtübung, dann alle zum Handy, ja, und ruft mal eine Person an, bei der ihr euch schon, also die ihr mögt und bei der ihr euch schon ewig mal melden wollt, weil ihr aber seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemeldet habt. Ja, und als ich angefangen habe, diese Übung zu machen, vor Jahren, habe ich so beobachtet, was alle machen eigentlich, ist erstmal eine WhatsApp oder eine Signalnachricht oder eine SMS, hey, wollen wir mal gleich kurz telefonieren und hin und her. Ne? Und das habe ich denen dann verboten sozusagen. Ja, das lasst ihr jetzt mal schön sein. Ja, das macht ihr nicht, sondern ihr tut euch einfach nochmal wie früher mal die Handynummer raus und ruft einfach mal die Person an. Ja, und wo erstaunt, die Leute gehen sogar dran in den allermeisten Fällen, aber es ist etwas, was sie schon ganz lange nicht mehr gemacht haben eigentlich. Und ich glaube, das verändert schon auch tatsächlich so, dass, und das geht auch in Richtung Bindung, ne, dass wir das, also diese natürlichen Bindungen ersetzen durch WhatsApp, durch solche Sachen, dass wir dadurch schon auch mehr in Kontakt bleiben können, glaube ich. Das hat also auch einen Vorteil, ne? Also Menschen, mit denen wir vielleicht irgendwie so den Kontakt verloren hätten, immer mal wieder auch in Kontakt sind. Auf der anderen Seite aber diesen natürlichen Kontakt, mal wirklich sich zu unterhalten, mal zu sprechen und so weiter und so fort, dass wir das eben weniger machen, ne? Und vielleicht auch Menschen weniger treffen tatsächlich. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir das nicht ganz aus den Augen verlieren.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Aber das gehört auch in den Bereich der emotionalen Selbstführung. Das fand ich auch in deinem neuen Buch so spannend. Wie führt man sich denn emotional richtig? Worauf kommt es an?
Große Frage. Das ist jetzt eine große Frage.
Große Experte. Das ist, ja. Ist okay.
Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass wir überhaupt ein Bewusstsein für Emotionen haben. Das ist ja... Emotionen begleiten uns ja durch Dinge den ganzen Tag lang, ja. Positive wie negative Emotionen. Und sag mal, wenn ich jetzt mal die positiven Emotionen zur Seite nehme, ne, weil die sind einfach schön, ich empfinde Stolz, Liebe, Freude, Glück, ja, da denkt man ja erstmal, gut, da ist nicht viel zu steuern. Oder wenn ich jetzt mal auf die als negativ empfundenen Emotionen gucke, ja, also beispielsweise Ärger, das können viele gut nachvollziehen, oder Angst oder vielleicht auch Frustration. Finde ich emotionale Selbstführung eigentlich ganz spannend dahingehend, das erstmal lernen, bewusster wahrzunehmen, gar nicht, um sich damit zu quälen, ne, um zu sagen, oh Gott, ich ärgere mich jetzt ja wahnsinnig, ne, sondern einfach auch zu sehen, ah, ist interessant, ich ärgere mich gerade. Ja? Weil jede Emotion uns ja auch irgendetwas sagt. Das heißt, die sprechen ja eine Sprache, Emotionen. Und Ärger sagt dir zum Beispiel, dass eben deine Rechte verletzt werden in der Situation. Oder Angst sagt dir, dass eine Gefahr besteht. Ne? Also eine zukünftige Gefahr, die unmittelbar sein kann oder die auch sehr weit weg sein kann. Und ich glaube, dafür erstmal ein Bewusstsein zu haben, ist schon mein erster wichtiger Schritt. So, und ich glaube, dann eine zweite Sache in Richtung emotionaler
Selbstführung. Vielleicht zu dem ersten Schritt, weil ich habe mit Björn Süfke gesprochen, das ist der Männerpsychologe. Ja, okay. Er hat ja das interessante Buch geschrieben, Männerseelen. Okay. Und er sagt, der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass der Zugang zu der inneren Emotionswelt unterschiedlich ist. Dass bei Männern dieser Zugang durch die soziale Erwartungen anders ausgelegt wird und dass sie deutlich schlechter diese Welt erschließen, was dazu führt, dass sie auch in sich sehr, sehr viel verschlucken, ja, was auch zum Verschlucken führt. Ja, ich weiß es nicht, wie deine Erfahrungen sind. Stimmt das aus Beobachtung?
Absolut. Ja klar, auf jeden Fall. Das liegt natürlich, ich glaube schon, dass die nächsten Generationen wahrscheinlich ein bisschen anders sein werden. Ich hoffe es. Ja. Aber da ist natürlich ganz viel dran. Ich meine, Ich glaube, Mädchen hören nicht so oft den Satz, ein echter Indianer weint nicht, ne? Oder stell dich mal nicht so an oder wie auch immer, sondern wenn jetzt ein kleines Mädchen weint, ja, dann nimmt man den Arm, tröst es, erzähl doch mal, wie geht's dir denn, warum ist das so? Und ich jung, also jetzt gerade noch, ich meine, gut, ich bin schon ein bisschen älter mit 54, ne? Aber so die ältere Generation, die haben natürlich noch ganz viel gehört und das auch wirklich kulturübergreifend, stell dich mal nicht so an, mach mal nicht so, ne? Ein echter Indianer weint nicht und so weiter und so fort. Also schieb diese Emotion von dir weg, was bei Frauen nicht der Fall ist. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Männer häufig auch eben andere Emotionen nicht so gut wahrnehmen können. Also das ganze Thema Empathie dann auch. Also sich in andere wirklich hineinzuversetzen, was Frauen viel besser können. Das ist definitiv so. Und das sehe ich auch immer wieder in Trainings. Und das ist der Zugang zu diesen Emotionen, die überhaupt zu benennen. Was fühlst du denn gerade eigentlich? Ist es Angst, ist es Ärger, ist es Frustration? Oder im Positiven, ist es Stolz, ist es Liebe, was auch immer. Das ist ein schwerer Feld als eine Frau. Also ich will es nicht nur so Schubladen in Schwarz-Weiß-Denken, da gibt es natürlich auch Abstufungen insgesamt bei Frauen und auch bei Männern, aber das ist sicherlich schon so.
Ja. Gibt es da hilfreiche Werkzeuge, wie man mit sich selbst umgehen kann, um einfach die eigenen Emotionen zu reflektieren und bewusst zu sein?
Na, ich glaube, sie schon mal überhaupt zu benennen, ne? Also dann auch schon mal zu sagen, ja, was fühle ich denn eigentlich gerade? Ja, das ist schon mal sehr wichtig. Es gibt ja auch den Effekt des Emotional Labeling, nennen wir das, ne? Das ist auch in der Psychotherapie sehr wirksam ist, das überhaupt das mal auszusprechen, ne? Das zu einem Partner zu gehen zum Beispiel und einfach zu sagen, Schatz, ich bin heute frustriert oder Schatz, ich habe Angst oder was auch immer, ja, dass das schon mal total hilfreich ist. Also das hilft einfach, diese Emotionen auch zu steuern. Das ist, also es danach häufig besser geht tatsächlich, wenn wir es überhaupt mal ausgesprochen haben, weil wir das mal benannt haben und irgendwie versucht haben, einfach nur wegzudrücken. Ja, und vielleicht nochmal zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, so das Thema Emotionsarbeit oder Emotionssteuerung, ja, glaube ich, ist es schon auch immer wichtig, das ist auch im Bereich der Resilienz, ne, wenn es dann im Bereich der situationsspezifischen Resilienz zu sagen, naja, wie reagiere ich denn heute auf die Situation, das nicht nur auf emotionaler, sondern auch auf Verhaltensebene oder auf kognitiver Ebene, also was geht mir denn da eigentlich durch den Kopf? Und wenn ich halt heute sage, die Emotion, die ich da zeige in der Situation, die gefällt mir eigentlich nicht, die ist eigentlich nicht so, wie ich sie gerne hätte, dann kann ich mich ja auf den Weg machen, eben andere Emotionen versuchen hervorzurufen oder meinen emotionalen Zustand dahin zu steuern. Also um es jetzt mal konkret zu machen, wenn ich jetzt als Vater oder als Mutter ja mich immer wahnsinnig über meine Kinder ärgere, weil die trödeln oder wie auch immer und halt auch laut werde dabei und die anschreie zum Beispiel. Ja, und bei einer Reflexion zu dem Punkt komme, dass ich sage, das finde ich aber eigentlich nicht gut. Und es ist eigentlich auch nicht richtig, mich so zu ärgern in dieser Form, ne? Weil, ja, meine Rechte werden verletzt, aber das Kind hat doch auch Rechte. Ja, dann kann ich natürlich mich auf den Weg dahin machen, tatsächlich auch an mir zu arbeiten und dann für diese Situation selber eben auch resilienter zu werden. Das kannst du natürlich auch auf den beruflichen Kontext genauso übertragen, ne? Was sich ein Callcenter-Mitarbeiter, der sich immer fürchterlich über Kunden aufregt, ne? mit denen er spricht, oder wie auch immer, das kannst du auf ganz viele Situationen übertragen. Aber der erste Schritt muss immer der sein, dass ich mir frage, reagiere ich heute so darauf, wie ich eigentlich darauf reagieren möchte? So. Wenn okay. Ich sage nein, dann kann ich mir auf den Weg machen, das zu verändern.
Man muss nur sozusagen den Atem holen und die Frage stellen.
Ja. Genau, die Frage musst du dir stellen. Und dazu sind natürlich Coachings, ne, auch unsere Resilienztraining ist natürlich auch da, ne, dass wir den Menschen helfen, mal herauszuarbeiten, wo sind sie eigentlich schon richtig resilient, ne? Weil wir haben ja ganz viele Ressourcen in uns, aber ganz viele Situationen, auf die wir echt schon richtig resilient reagieren. Aber viele Menschen haben immer auch Situationen, Georgi, wenn ich dich fragen würde, würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, da gibt es schon die eine oder andere, ne, auf die ich noch gelassener reagieren könnte oder resilienter reagieren könnte. Ja, das mal auszuarbeiten und sich dann auf den Weg zu machen, das zu verändern.
Ich glaube, vor allem auch Verständnis von diesen Triggern, ja, weil einige Situationen triggern in einem etwas, warum auch immer. Ich meine, sei das aus der Kindheit heraus oder aus Prädisposition, ich habe keine Ahnung, aber einige Situationen, mit denen kann man sehr einfach umgehen und in einigen Fällen, man wird sofort auf 180 gehen. Ja, ich fand das auch faszinierend, dass Männer vor allem im Straßenverkehr sehr schnell getriggert werden, warum auch immer, von dem Verhalten der anderen Teilnehmer des Verkehrs, Straßenverkehrs. Und es gibt sogar evolutionsbedingte Erklärungen, dass die Männer sich dann mit einem so Stall oder mit einem Pferd aus Stall genauso gut geschützt fühlen wie vor 500 Jahren. Und deswegen gibt es da diese Reaktion.
Ja, ist super spannend. Das ist sehr spannend. Das ist häufig also auch so eine erste Übung, die Menschen, also gerade, aber nicht nur die Männer, auch Frauen, ne, aus dem Resilienztraining rausnehmen, ne, und sagen, da mache ich mich jetzt mal dran. Ne? Also tatsächlich mal ruhiger, gelassener, ne, darauf zu reagieren, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich eigentlich fahren möchte. Ne? Auch häufig, ne, durch die Erkenntnis, es hat nicht nur meine Autobahn oder meine linke Spur, sondern die gehört eben auch den anderen Menschen. Ja, das ist dann auch eine Erkenntnis, die ich haben kann. Aber ich finde es total spannend, was du auch ansprichst, ne, mit dem, woher kommt das eigentlich? Ne? Warum habe ich da so meine Trigger? Ja, und ich finde, das ist ein Beispiel, das ich ganz gerne gebe, ne, ist dieser berühmte Kopfstoß von Zinedine Zidane, den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Finale von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ja.
Mit einer bewussten Provokation des italienischen Spielers, glaube ich. Ja?
Ob sie bewusst war, weiß ich nicht. Ja, kann schon sein. Ne? Es gibt ja im Basketball, da kommt ja, glaube ich, eher der Begriff des Trash-Talks, ja, dass man versucht, Menschen zu provozieren. Aber was ich ganz spannend finde, schau mal, das ist ja, was ja passiert ist, ist ja die Familie von Zinedine Zidane ist ja beleidigt worden. Ne? Die Mutter und die Schwester. Ja. So, und jetzt guckst du mal zurück, aus welchem Kulturkreis kommt denn Zinedine Zidane? Ne, der ist ja in einem sehr, sehr üblen Viertel in Marseille groß geworden, hat eine nordafrikanische Herkunft. Und da zählt die Ehre der Familie unheimlich viel. Und die auch zu verteidigen, ne, und sich das nicht gefallen zu lassen eben dabei. Das heißt also, das ist ein Wert, mit dem er groß geworden ist. Und vielleicht wusste das Materazzi, ne? Das kann sein, ne? dass er das eben wusste, vielleicht auch unbewusst wusste, dass er den Knopf drücken kann und dann, dass das vielleicht dazu führt, dass er eben so reagiert. Wenn du jetzt jemanden daneben nimmst, der nicht so erzogen worden ist, also der nicht mit diesem Wert, du musst die Ehre der Familie unbedingt schützen, der hätte darüber gelacht wahrscheinlich. Der hätte, ach, redest du denn mit mir? Ne? Was erzählst du denn da für komischen Quatsch? Was soll das denn so? Ja, und sie dann bei ihm als hat dazu geführt, dass er einen Kopfstoß eben ausgeführt hat. Ne? Und das ist halt der Grund häufig, warum uns gewisse Sachen eben mehr triggern als eben anderen, weil wir das hier tatsächlich aus der Kindheit, ne, in Werten, in Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben mitgenommen haben.
Für mich war das auch von Rumi oder dann von Viktor Frankl angepasst. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, den können wir selbst befüllen. Ja? Und das ist die Frage, womit und ob man mit diesem Reiz umgehen kann. Ja? Weil ein Trigger ungesteuert ist ja keine Steuer, keine Selbstführung, wie du sagst.
Ja, aber es ist manchmal total schwer, das auch zu machen. Ne? Also bei den Emotionen.
Rational schon, aber emotional nicht.
Ich weiß nicht, Georgi, ob du manchmal auch sehr auch schnell emotional sein kannst, aber ich glaube, viele Menschen kennen das, ne, dass Emotionen, das wie die Milch auf dem Feuer, boah, die sind manchmal so schnell. Und dann, also ich habe ja einen Trainer, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, Dr. Kai Engbert, der Sportpsychologe, und der verwendet immer ganz gern das Bild von der Tür, die zufällt. Ne? Also so, wenn du so eine Tür zuschlägst, ne, und dann den Fuß da noch reinzubekommen. Und das ist manchmal extrem schwierig, weil die Emotion so schnell ist eben. Ja. Und ich glaube, gerade bei diesen Situationen, wo die Emotionen eben so schnell sind, ist es eben wichtig, auch gut vorbereitet zu sein. Das heißt also, dass du schon dir im Vorfeld eigentlich überlegst, könnte ich heute in so eine Situation hineinkommen, um dann im Vorfeld zu überlegen, wie werde ich reagieren. Und das kann man beispielsweise eben auch mental trainieren. Ne? Das machen wir ja auch, das machen Sportpsychologen auch sehr viel, ne? Dass sie schon im Vorfeld die Situation mal durchgehen und sich im Vorfeld überlegen, wie kann ich darauf reagieren. Und da unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob etwas gerade wirklich stattfindet oder eben nicht stattfindet, bauen wir dadurch eigentlich schon die neuronalen Erregungsmuster auf. Und das ermöglicht uns dann gegebenenfalls in der Situation schneller eben diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Aber es ist manchmal echt überhaupt nicht leicht.
Du meinst, um die Impulskontrolle besser zu steuern oder zu entwickeln, dass du sagst, ich kann ja auch Visualisierungstechnik nicht nur auf den Zielzustand sozusagen projizieren, sondern auch auf meine Triggerpunkte, um die richtige Reaktion zu trainieren.
Ganz genau. Das kannst du im Rollenspiel machen natürlich. Das kann man im Rollenspiel machen. Das kannst du aber auch mental mit geschlossenen Augen machen. Ja, dass wenn du jetzt Skiabfahrer siehst, die Strecke schon mal abfahren beispielsweise. Oder Piloten. Ich habe viele Jahre für die Deutsche Lufthansa auch freiberuflich gearbeitet. Ja, Piloten, bevor die was in ihre Prüfung hineingehen, die sitzen auf dem Bett und gehen die ganzen Procedures, gehen die mental durch. Was mache ich genau? Wo greife ich hin? Ja, wenn jetzt jemand auf der Landebahn ist und nicht durchstarten muss zum Beispiel. Ne? Dadurch geht das alles viel schneller. Dann ist das viel schneller abrufbereit.
Okay, das waren jetzt sehr, sehr viele gute Anregungen, auch um einfach im Alltag besser zu werden. Was hältst du von diesem Journaling oder wo man jetzt abends die positiven Ereignisse des Tages aufschreibt, um nicht nur vom Negativen bewegt zu werden? Ist das wirksam?
Das ist auf jeden Fall wirksam. Das ist auf jeden Fall wirksam. Ich glaube nicht, dass es für jeden Menschen wirksam ist, ja, sondern es gibt einfach, es gibt Menschen, die machen das. Das sehen wir gerade, also wenn wir dann auch mal so Trainings haben, wo wir mit mehreren Bausteinen arbeiten, also wo dann den Menschen Übungen geben, ne? Es gibt welche, die gehen auf und sagen, also ja, ich habe das gemacht, aber das hat bei mir jetzt nicht irgendwie großartig was ausgelöst, ja. Und andere Menschen machen das, die sagen, das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang, weil das echt total toll war, ne? Und total schön war, ja. Und ich glaube, es ist halt eine Übung, dieses Glücks- oder Dankbarkeitstagebuch, gerade auch für Menschen, die, denen es eben mal nicht so gut geht, ne? Also die eher so in auch einer negativen Stimmung sind, mal wieder stärker darauf zu gucken, eben was auch Schönes in ihrem Leben passiert, weil wir häufig dann auch die Wahrnehmung dafür nicht haben. Ja, und denen hilft das tatsächlich auch wiederum dabei. Noch spannender ist es, das morgens auch zu machen. Ja, also morgens mal zu gucken, was passiert denn eigentlich so Schönes in meinem Leben, also mal ein bisschen darin umzublättern, aber auch den Blick nach vorne zu richten. Was erwartet mich denn heute eigentlich Schönes im Laufe des...
Um sich zu primen.
Nicht zu primen, genau. Das steigert tatsächlich auch unsere Resilienz. Das verringert die Schreckreaktion, die wir dann haben, ne, in gewissen Situationen, wenn wir das machen, wenn wir so positiv in den Tag hineinstarten. Das ist auch super interessant. Also ich immer empfehle, wenn man das andere macht, also am Abend nochmal gucken, was ist denn Schönes in meinem Leben passiert oder wofür bin ich dankbar, bitte auch die Emotionen dahinter zu schreiben oder das Gefühl, das es in mir ausgelöst hat. Ja. Weil das eben auch nochmal dabei helfen kann, das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ne? Also gerade Menschen, die nicht so einen Zugang zu ihren Emotionen haben, um zu überlegen, ja, was hat denn das eigentlich für eine Emotion tatsächlich bei mir ausgelöst? Ja, und es ist ganz interessant häufig für Menschen, da zu sehen, was war das eigentlich? Stimmt, das war Zufriedenheit oder das war Stolz oder das war sogar Glück oder Liebe oder manchmal ist es einfach nur so ein Zustand, ne, der Gelassenheit oder wie auch immer. Das ist ganz spannend auch, ne? Und das macht das auch nochmal stärker.
Und das Thema Dankbarkeit, das ist, glaube ich, auch inzwischen deutlich besser erforschtes Feld, dass die Menschen, die dankbarer sind, auch tendenziell glücklicher sind. Oder wie schätzt du diese Entwicklung ein, wie wichtig die Dankbarkeit fürs Leben ist?
Also ich kenne jetzt keine Studien, spezifische Studien dazu, die das untersucht hätten, ne, dass diese Menschen jetzt unbedingt glücklicher sind. Ich glaube, das ist jetzt eher eine Meinung, ne, dass ich grundsätzlich denke, dass das wirklich auch Sinn macht, immer mal wieder drauf zu schauen, wofür wir eigentlich dankbar sein können. Ne? Und es kann manchmal einfach auch nur die Frage sein, ich habe es neulich mal wieder mit einer Coachie gemacht, da haben wir über was anderes gesprochen, ist eher so Mitarbeitermotivation. Aber ich habe sie mal gefragt, sag mal, wenn du jetzt einstufen solltest, wie glücklich du eigentlich im vergangenen Jahr warst, ja? So auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1, der unglücklichste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und dann 10, die glücklichste Mensch, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Wo würdest du dir denn, darf ich dich fragen, Georgi, wo würdest du dir denn eine Zahl geben?
In diesem Jahr?
Ja.
Also der glücklichste ist 10.
Der allerglücklichste ist 10.
9,5.
So, siehst du. Und vielleicht merkst du gerade den Effekt auch dabei, dass du merkst, cool eigentlich, ne? Also Wahnsinn eigentlich, dass ich das mache so. Und witzigerweise hat die Coachie, mit der hier drüber gesprochen hat, die hat sich aus dem Bauch heraus sofort aus der Pistole geschossen eine 9 selber gegeben. Das ist uns aber häufig gar nicht so bewusst, so wie gut es uns eigentlich geht, ne? Und wo wir uns eigentlich da einstufen. Das machen natürlich nicht alle Menschen. Ne? Da gibt es auch Menschen, wenn ich sie frage, die geben sich vielleicht eine 3 oder die geben sich vielleicht eine 4. Aber ganz viele Menschen geben sich eben auch hohe Zahlen dabei. Und das ist eigentlich der Effekt, der da so stattfindet. Und ich glaube, deswegen ist das für jeden Menschen gut, ne, sich das irgendwie auch nochmal vor Augen zu führen, wofür ich eigentlich auch dann dankbar sein kann, ne, was da auch Positives in meinem Leben passiert.
Nee, für mich, ich reflektiere sehr gerne mein Leben und ich bin unglaublich dankbar für alles. Und das ist das, was du jetzt sagst. Ich kann das besser vielleicht auch wertschätzen, weil ich aus einem anderen Kulturkreis komme. Ich komme ja aus Usbekistan. Und alleine schon, was man in der Infrastruktur und im Umfeld hier hat, das ist alleine schon ein Riesenzeichen der Dankbarkeit. Und deswegen diesen Spruch ist, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ja. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Und ich bin jetzt auch, sagen wir, mit 45 in einem Alter, wo man sehr viel erreicht hat und noch gesund ist, auch trotz der Erkältung jetzt. Ja. Aber das ist, es gibt ja sehr wenig Gründe, nicht dankbar zu sein. Und die gehören auch zum Leben dazu. Und solange ich sehr viel in meine eigene Ermächtigung sehe, hilft es mir, auch mit Widrigkeiten des Lebens umzugehen, weil die immer da sind. Man kann nicht sozusagen in einem widrigkeitsfreien Lebensraum unterwegs sein.
Ja, jetzt bist du wieder im Stoizismus angelangt, eigentlich. Ne?
Also die, durchaus, durchaus.
Die gesagt haben, dass du auch in den schwierigsten Situationen deines Lebens, ne, dass du da auch glücklich sein kannst, weil du die Verantwortung dafür eben auch hast. Ja, und ich glaube, also wenn wir uns unseren Kulturkreis anschauen, ist das ja relativ, also ich sag mal offensichtlich, ne, weil wir natürlich wirklich also zu den Top, keine Ahnung, wie viel Prozent auf diesem Planeten eigentlich gehören, weil allein wenn wir in diesem Land geboren worden sind. Aber spannend finde ich es dann auch, wenn du auf die Ärmsten der Armen guckst, ja, auf diese Menschen eben schaust, die das eben alles nicht haben, ne, die aber, glaube ich, eben genau deswegen auch überleben können überhaupt, weil sie eben eine Wahrnehmung für die auch die vielen kleinen positiven Dinge haben, die passieren. Ne? Und wenn du dann auch nochmal guckst, ich meine, in Deutschland ging es uns ja auch nicht immer gut. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg, als ja alles zerbombt waren, die Leute nichts zu essen hatten, ja, ging es auch nicht gerade gut. Das ist gar nicht so lange her, wenn man sich das nochmal überlegt. Und was damals noch viel gemacht wurde, weil auch viele Menschen sicherlich noch gläubiger waren, ne, dass gebetet wurde vom Abendessen zum Beispiel. Ja. Und wenn du mal guckst, was passiert denn eigentlich bei diesem Abendgebet, bevor ich jetzt irgendetwas esse, ne, dann wirst du sehen, dass der Blick ganz viel kurz in die Vergangenheit geht. Das heißt also, was denn heute im Laufe des Tages eigentlich Schönes passiert. Ja. Oder auch der Blick darauf, wofür bin ich eigentlich dankbar, dass meine Kinder gesund sind, dass ich überhaupt Kinder habe vielleicht, ja, dass ich heute was zu essen habe, dass ich eine warme Suppe habe. Also der Blick auf die ganzen kleinen Dinge eben, die auch stattfinden. Das ist das, was den Menschen natürlich auch Kraft gibt in schwierigen Situationen, in denen sie dann sind. Ja,
ja und absolut. Es gibt ja auch Untersuchungen, wo man dargelegt hat, dass die Leute sonntags sich in der Gesellschaft, quasi in der Kirche getroffen hatten, dass es dann wieder das Grundbedürfnis der Bindung damit befeuert hatten. Weil auch in diesen ärmeren Ländern, da ist der Zusammenhalt der Menschen deutlich ausgeprägter, weil man auch nicht alleine ist, sondern da kann man ja kaum alleine überleben. Also diese Prosozialität ist extrem wichtig. Und in Deutschland, wo der Staat die Rolle der Absicherung übernimmt, hast du natürlich ein ganz anderes Mindset in Bezug auf die Eigenverantwortung. Und manchmal ist das auch nicht so günstig, wenn alles dir abgenommen wird. Und deswegen haben wir über IT-Fragilität gesprochen. Und das Opferdenken ist eine sehr gefährliche Denkenart. Ja.
Ja, ja, und wenn du so eine und daraus abgeleitet so eine hohe Anspruchshaltung natürlich dann auch hast, ne? Also, wie hat John F. Kennedy mal was, glaube ich, ne, fragt nicht, was das Land für dich tun kann, sondern was du fürs Land tun kannst. Ne? Das hat aber auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit eben auch zu tun, ne? Und selber aktiv zu werden, ne, in Situationen.
Genau, diese eigene Ermächtigung, die Entscheidung liegt immer bei mir. Mir hat das immer geholfen, auch wenn das natürlich unterschiedliche Kulturkreise sind und vielleicht auch unterschiedliche Erziehungsformen. Aber mir war das sehr, sehr wichtig, auch meinen Kindern dieses Gefühl zu geben, du tu dein Bestes, ja, und versuch immer, die Schuld nicht bei den anderen zu suchen, sondern schau, was du selbst leisten kannst. Und dann muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen der Person und der Leistung. Und die Person darf man nicht für die Leistung, die sie erbringt, lieben. Weil das ist, glaube ich, auch, was häufig passiert, was den Kindern nicht gut tut. Ja.
Dass man sie für Leistung liebt, meinst du?
Ja, oder dass man die Liebe an die Leistung knüpft. Und das machen ja viele Eltern. Ja. Das ist einfach äußerst ungünstig.
Ne? Ja, das hat auch absolut. Das hat auch ganz viel mit Selbstbeobachtung dann zu tun. Ne? Also da also wirklich sich selber auch wahrzunehmen, das ist nicht so leicht. Ne? Weil wenn ich natürlich als Kind selber genauso erzogen worden bin, ja, und das merken dann Menschen, wenn sie dann Kinder bekommen, dass wir dann häufig plötzlich so reden wie unsere Eltern, was wir immer gehasst haben. Ja, und das ist in Bezug darauf natürlich auch was total Wichtiges. Also Hüter, ich weiß nicht, ob du den kennst, Gerald Hüter, der Neurowissenschaftler.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er den Begriff erfunden hat, aber von ihm habe ich ihn, der bedingungslosen Liebe. Ne? Dass man also nicht ein Kind dafür lieben sollte, dass etwas getan hat, super, nur dass ein Tor geschossen oder Fußball oder wie auch immer, sondern ohne Bedingungen einfach geliebt werden sollte. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Wahres auch dran.
Genau, und dass man, was mir auch gut geholfen hat, zu verstehen, dass dass man nicht darf die Leistung des Kindes an seine Person knüpfen und dem sagt, ja, du bist clever, deswegen klappt es bei dir. Das ist der mit Growth Mindset von Carol Dweck, ja, wo man cool, sagt, okay, es kommt um den Einsatz, nicht um die Person per se, weil viele auch dazu zu tendieren, die Kinder dafür zu loben, wie gut die sind als Person. Mhm. Ja, du bist clever, bei uns sind alle gut in Mathe und so weiter und so fort. Ja. Sondern sagt, okay, es geht nicht darum, wie gut dir die Natur etwas geschenkt hat, sondern das, was du damit machst. Ja, das ist wiederum diese Selbstwirksamkeit, Überzeugung oder Erwartung.
Ja. Ja, kenne ich nicht, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Also habe ich schon auch ein Fragezeichen, weil manchmal haben Kinder natürlich schon auch Talente in einer gewissen Art und Weise. Also bringen die Kinder einfach Talente mit sich. Ne? Und ich überlege gerade, ob man die nicht schon darauf hinweisen kann, ne? Dass sie clever sind, ne? Oder dass sie klug sind, und gleichzeitig aber natürlich auch noch den anderen Aspekt geben des Anstrengens, ne? Des Aktivwerdens in Situationen.
Ja, wobei das ist ja dieser Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset, das war genau da und das ist echt, das weiß ich, dass das ein Riesenstand der Forschung ist, wo es klar war, dass die Kinder, denen gesagt wurde, es kommt jetzt nicht gerade eben auf deren Ressourcen, geistige, intellektuelle oder körperliche, sondern kommt darauf an, wie sie damit umgehen, dass sie einfach deutlich weiter und vor allem deutlich länger an den Dingen gearbeitet haben, um weiterzukommen. Und die Kinder, denen immer gesagt wird, da bist du sehr talentiert. Und das innere Spiel, die verlieren das viel einfacher, weil sie eigentlich sagen, okay, dann bin ich nicht gut genug, wie mir gesagt wurde, und suchen dann nicht bei sich die Verantwortung, sondern bei den Ressourcen, die sie haben. Ja, das ist der Punkt. Da sage ich, okay, dann bin ich nicht intelligent genug, deswegen habe ich es nie geschafft. Anstelle zu sagen, vielleicht habe ich nie genug gelernt, um die gute Note zu schreiben, sondern sie stellen sich als Person mit der Begabung oder fehlende Begabung in Frage. Und das ist der wesentliche Aspekt.
Ja, okay. Ja, spannend.
Und wir haben jetzt sehr viel über die Personen gesprochen. Man kann auch über Organisationen reden. Wie schafft man eine Organisation resilienter aufzustellen?
Auch ein großes Thema. Also ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit der individuellen Resilienz. Ne? Das seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde die Frage der organisationalen, der unternehmerischen Resilienz auch total spannend.
Gibt es die überhaupt?
Die gibt es ganz bestimmt. Also das siehst du ja allein daran, dass du eben Organisationen, Unternehmen hast, die kommen in irgendwelche Krisen hinein. Ja, also die erleben dann eine Störung. Es geht ja um die Fähigkeit eines dynamischen Systems, mit Störungen umzugehen. So, und jedes Unternehmen kommt ja auch in Krisen irgendwann mal hinein. Ja. Muss jetzt natürlich damit umgehen mit dieser Krise insgesamt. Und ich glaube, auch da sind wir eigentlich noch so ein bisschen an den Anfängen, was das Thema angeht. Was macht eigentlich eine Organisation, ein Unternehmen tatsächlich auch resilient? Und ich warne erstmal davor, jetzt einfach zu sagen, naja, die besteht halt aus resilienten Mitarbeitern. Ja, also das ist nicht ausreichend. Das ist bestimmt schon mal gut, ne? Wenn ich also Menschen habe, die
nicht sofort aufgeben.
Ja, die realistisch optimistisch sind, die eine gute Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, ja, die eine gewisse Intelligenz haben, die gelassen, gleichzeitig aber auch zielorientiert in solchen Situationen umgehen und so weiter und so fort. Das ist definitiv sehr gut. Aber es ist noch sehr viel mehr. Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Aspekt ist erstmal so die grundlegende Gesundheit des Systems, also des Unternehmens in dem Sinne. Weil wir das auch immer im Training immer wieder vermitteln, ja, dass wir im Grunde sagen, naja, sorg im ersten Schritt erstmal dafür, dass du insgesamt psychisch genauso wie körperlich auch gesund bist. Kümmere dich um deine Grundbedürfnisse. Ja, und das kannst du natürlich auch übertragen auf jegliches System oder auch auf Unternehmen. Das heißt, dass wir schon mal ganz grundsätzlich sagen, eine Organisation, ein Unternehmen, das gesund ist, ist besser gewappnet, um in einer Störung umzugehen, als eins, das nicht gesund ist. Und da kannst du jetzt natürlich ganz viele verschiedene Aspekte rausnehmen. Da bist du jetzt auch eher Experte als ich, Georgi. Ne? Aber nehmen wir einfach mal das Beispiel Liquidität. Ja, also ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht und kommt in eine Wirtschaftskrise hinein, wird es deutlich schwerer haben als eine Organisation, die eben finanziell schon mal gut aufgestellt ist. Ja, also die eine gute Qualität hat, also auch solche schwierigen Phasen gegebenenfalls überstehen kann oder vielleicht Gelder von außen bekommt, ne, weil sie eben eine gute Liquidität haben, ne, und die insgesamt auch gesund sind. Ja, also die eine gute Innovationskraft haben beispielsweise, ja, die gute Mitarbeiter haben, ja, gute Prozesse haben, gute Systeme und so weiter und so fort, ja, die da drin sind. Und dann gibt es, glaube ich, im zweiten Schritt gibt es auch bei Organisationen, gibt es eben Störungen, die sind vorhersehbar. Also das ist ein Unternehmen heutzutage, Mittelständler beispielsweise oder große Organisationen, dass die irgendwann mal Hackerangriffe bekommen. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, ist relativ wahrscheinlich. So.
Kann ich bestätigen.
Also, ja. Also solltest du darauf vorbereitet sein. Ja, also solltest du vielleicht schon mal überlegt haben, was mache ich denn, wenn das passiert, oder im Vorfeld schon mal, wie kann ich das denn eigentlich abwenden? Und das kann ich dann in Bezug auf diese Störung, Hackerangriff, schon mal deutlich resilienter machen.
Vorbereiteter sein sozusagen.
Du bist einfach vorbereiteter auf Störungen, die tatsächlich eben auch auftreten können. Das haben wir dann eben Risk Management zum Beispiel. Ja, wird das dann eben genannt. Und da mal zu überlegen, welche Risiken haben wir eigentlich und sind wir auf die gut vorbereitet? Ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Schritt, um eine resiliente Organisation zu werden. Und dann haben wir den dritten Aspekt, neben Gesundheit und Risk Management haben wir eigentlich so den dritten Aspekt, das ist eben die Krise. Ja, und das ist, die Krise ist jetzt also wird in der Systemtheorie wird definiert als ein Zustand, für den du eben noch nichts parat hast. Das heißt, du hast da keinen Plan in der Schublade, irgendetwas, was du rausziehen kannst und sagen kannst, das machen wir jetzt so und so. Das hatten wir jetzt in der Pandemie in Deutschland. Keiner hatte eine Ahnung, was machen wir denn jetzt eigentlich in der Situation? Ja, man hat doch noch nie jemand erlebt irgendwie. Ja, was können wir jetzt eigentlich tun? Und was ich ganz interessant finde, ist eine Sache, die habe ich von Gerhard Wohland, auch Systemtheoretiker, ein Physiker ist er eigentlich ursprünglich, ne? Und was er halt sagt, ist, naja gut, wenn ich in so einer Situation bin, dann brauche ich vor allen Dingen eine Sache, nämlich Talent. Also ich brauche jemanden im Unternehmen, vielleicht ein, zwei Menschen im Unternehmen, die einfach gute Ideen haben, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen kann und sich dann auf den Weg machen, die natürlich auch aussuchen. Ich weiß aber am Ende des Tages nie, wird das wirklich funktionieren.
Ja.
Schau dir, ich nehme jetzt Beispiel, ein hartes Beispiel, es ist ein anderes Unternehmen, schau dir die Ukraine an. Also die leben gerade die Störung Wladimir Putin oder Russland. Ne? Und da gibt es wahrscheinlich auch keine Pläne irgendwie, wie man jetzt mit dieser Störung umgeht. Es ist aber eine Störung, die das Überleben dieses Systems gefährdet. So, und jetzt überlegen die sich natürlich oder haben die sich überlegt, wie können wir das machen? Ne? Und das ist natürlich eine Spitze an Herrn Zelensky, der sich jetzt eben überlegt, was machen wir jetzt, damit dieses System eben überleben kann.
Ja.
Und ob das dann wirklich gut war, ne, das ist die richtige Strategie, das werden wir erst am Ende sehen. Ja,
ich meine, man versteht auch sehr viel im Leben erst 3-5 Jahre später, wofür das alles gut war. Ich glaube, was für die organisationale Resilienz wichtig ist, dass vor allem in so Krisenzeiten die Führung nicht mit hängenden Schultern durch die Eingangstür läuft. Ja, das ist schon der erste Schritt, glaube ich, weil solche Signale werden auch wahrgenommen.
Auf jeden Fall, ne? Das ist dann die Vorbildfunktion, die du natürlich wiederum da drin hast, ne? Dass also am besten da selber dann auch resiliente Menschen sind, ne? Und das ist natürlich schon, also ein resilienter Mensch, der bleibt in so einer Situation gelassen und eben auch realistisch optimistisch eben. Der sagt, ich kenne den Weg jetzt heute noch nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht, weil er das auch offen sagt, aber wir werden einen Weg finden, ne? Und ich mache jetzt wirklich alles, damit wir den auch finden, ja. Also ich nehme dir Beispiel Deutsche Lufthansa jetzt in der Pandemie. Die sind ja brutal getroffen worden durch den Lockdown. Und jetzt an der Spitze Carsten Spohr, der hat sich halt überlegt, was machen wir denn jetzt in der Situation selber? Ne? Und er hat anscheinend eine sehr gute Strategie gefunden, um Gelder eben natürlich zu bitten, ne? Unterstützung zu sorgen. Aber das ist natürlich auch eine Organisation, die auch vor der Pandemie schon sehr, sehr gesund war einfach. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr hilfreich.
Ja, absolut. Aber du hast jetzt viele Hinweise gegeben und Tools, mit denen man arbeiten kann. Hast du noch ein paar Empfehlungen, wie man jetzt im Alltag einfach resilienter wird und besser aufgestellt ist für diese schwierige Zeiten oder für jegliche Zeiten?
Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig jetzt mit so geh mal Wald baden, ja, beispielsweise oder wie auch immer.
Wobei das aber echt wirksam ist, ja, weil man damit natürlich die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung sehr gut trainiert.
Ja, naja. Nee, ich weiß, es gibt viele kleine Strategien, Tools, Sachen, die man einfach machen kann. Ich bleibe aber lieber so ein bisschen auf einer
Meta-Ebene.
Also Meta-Ebene dann auch dabei. Ne? Und ich glaube wirklich, die, auch wenn sich das jetzt, es hört sich alles sehr simplistisch an. Es gibt so von der, ich habe die Ann Messon, habe ich vorhin schon mal zitiert, ne, bei der Definition von Resilienz, Professor Dr. Ann Messon, die hat mal den Begriff The Ordinary Magic geprägt, ne, das magische Einfache. Ne? Und sagt mir, dass das die größte Überraschung an der Resilienz eigentlich das Gewöhnliche ist. Ne? Dass es also die einfachen Sachen sind, die eigentlich unsere Resilienz erhalten, beziehungsweise unsere Resilienz auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das eine ist erstmal das ganz Wichtige, das ist eben so, sind die Grundlagen tatsächlich. Ne? Das heißt also wirklich auf unsere physiologischen und auf unsere psychologischen Grundbedürfnisse zu achten und ne? sich gut um die zu kümmern. Ja? Das heißt also jetzt im physiologischen Bereich haben wir schon gesagt, ne? einfach, wie ernähre ich mich, trinke ich, bin ich auch mal in der frischen Luft, da ist dann das Waldbaden beispielsweise natürlich mit drin. Ne? Bin ich an der frischen Luft unterwegs, bewege ich mich überhaupt, bin ich in Kontakt mit der Natur und so weiter und so fort. Im psychologischen Bereich dann kümmere dich um deine Bindung, ja, kümmere dich um dein Lustgewinn. Also hab viele versucht, positive Emotionen hervorzurufen, dann mach Dinge, die dir Freude bereiten, einfach ohne wo, und dass du da viel Energie reinstecken musst. Ja, tu was für deinen Selbstwert, ne, lob dich auch mal selber beispielsweise. Also das sind diese ganzen Grundlagen, die wir haben. Und dann im situationsspezifischen Bereich ist es tatsächlich wirklich zu gucken, also ich glaube, im Sinne einer Ressourcenorientierung mal wirklich wahrzunehmen, wo bin ich denn schon alles resilient, ne, wo mache ich das schon richtig gut aus meiner Sicht. Und dann auf der anderen Seite aber auch wirklich, da kann man sich auch mal eine Liste machen, sich hinsetzen und sagen, ey, guck mal, das sind 3 Situationen oder 4 Situationen, da bin ich heute tatsächlich noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Da wäre ich noch nicht so resilient. Meistens heißt das, also übersetzt so gelassen, wie ich das eigentlich gerne machen würde. Und sich auf den Weg dahin zu machen, das dann zu verändern. Und das passiert ganz viel über eine bewusste Wahrnehmung dieser Situation. Also erstmal zu sehen, ich bin jetzt wieder in der Situation. Und dann beispielsweise sich eben in der Situation etwas bewusst zu machen. Also zu überlegen, ist das wirklich so schlimm, was da gerade passiert? Dinge in Relation zu setzen, zu gucken, ob ich etwas Positives an der Situation entdecken kann. Also wirklich ein richtiges Arbeiten dann wiederum damit. Und das entwickelt dann unsere Resilienz insgesamt. Dann habe ich das vielleicht irgendwann alles durch, diese ganze Situation. Und dann kommt wieder irgendwas vorbei, was ich nicht erwartet habe. Zum Beispiel eine Pandemie. Ja. Wer hätte schon gedacht, dass er mal durch eine Pandemie durchgeht. Und dann ist unsere Resilienz wieder gefordert. Und dann kann ich mir wieder überlegen, okay, wie gehe ich jetzt mit der Situation um?
Ja, dann bin ich absolut bei dir. Was mir hilft, einfach zu sagen, okay, ein Schritt nach dem anderen, wir machen einfach einen Schritt und nicht versuchen, jetzt sofort Sprünge zu machen, weil manchmal das Wichtige ist, einfach nach vorne zu gehen und nicht einfach stehen zu bleiben, auch in der Krise nicht.
Absolut. Ich glaube, wenn du liegen bleibst, wenn du dann auch in so eine Opferhaltung natürlich reingehst, das erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser Situation gut umgehen wirst. Ja, das ist aber manchmal eben nicht so leicht. Ich glaube, du bist wahrscheinlich ein Mensch auch aufgrund deiner Prägung, ne, der schon viel Selbstwirksamkeit einfach gesehen hat, wie wichtig das ist, Selbstwirksamkeit zu erleben. Und manchmal ist das aber auch sehr schwer. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, wenn man erkennt selber, man schafft das nicht alleine, ne, weil man kommt da nicht voran.
Ja.
Dann auch den Mut zu haben, ne, um Hilfe wirklich dann auch zu bitten in der Situation und die Hilfe dann auch anzunehmen, ne, das dann auch wirklich zu tun. Weil es eben nicht jedem in die Wiege gelegt worden ist, die Selbstwirksamkeit oder der Optimismus, wie auch immer. Und da können uns externe Personen echt total gut helfen auch. Das muss nicht unbedingt ein Coach sein, das muss auch nicht unbedingt ein Therapeut sein. Das ist manchmal nur ein Gespräch mit einem guten Freund. Das ist einfach mal weiterhilft, weil wir einfach mal drüber gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, ja, das zu erkennen für sich selber, dann den Mut zu haben, das zu tun. Was Männern übrigens auch wiederum
schwerfällt.
Ein bisschen schwerer fällt als Frauen tatsächlich. Ne? Also älterer Generation zumindest.
Was für mich auch extrem hilfreich war, das ist das Thema, diese Selbstwirksamkeit zu trainieren in so einem mentalen Fitnesscenter, in dem man sich etwas vornimmt und dann das tatsächlich einhält. Ja, und du hast jetzt über Waldbaden gesprochen, ich habe über Kaltbaden gesprochen, ja. Weil wenn,
Kaltbaden,
das heißt, wenn du Kaltbaden sozusagen tatsächlich schaffst, das und quasi das, was du dir vorgenommen hast, tatsächlich einhältst. Das trainiert natürlich deine Fähigkeit, in dich selbst zu glauben. Ja.
Wow.
Das passt, ja. Vielen herzlichen Dank. Wir stellen zu jedem Abschluss des Gesprächs immer 3 Fragen. Das heißt, die erste Frage, gibt es ein Buch, das dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? Es muss nicht ein Fachbuch sein, es kann auch ein Roman sein.
Ein Buch, das mich wirklich geprägt hat. Also bei mir ist es wirklich ganz stark, das ist jetzt allerdings ein bisschen langweilig, glaube ich, wie ich das Buch nenne. Das ist wirklich das Buch Neuropsychotherapie von Grave. Das ist ein Fachbuch. Es ist halt echt teilweise, es ist ein ganz schöner Schinken und ist auch schwer zu lesen. Aber dieses...
Es ist wie ein roter Faden, zieht sie durch deine Werke. Das muss man ja auch sehen.
Ja, das ist absolut so. Ne? Das war wirklich das ist so ein, boah, das war für mich mind-blowing, wie die Engländer sagen. Ne? Da habe ich wirklich da gesessen. Und ich habe ja Psychologie studiert. Ne? Und ich hatte mich aber eigentlich, weiß ich warum, ob ich die Vorlesung verpasst habe oder wie auch immer, aber so mit den psychologischen Grundbedürfnissen des Menschen im Studium selber, ich habe klinische Psychologie studiert, so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Ja? Und die Bedeutung, die das hat, das ist schon sehr groß. Und das ist wirklich ein Buch, das ich diesbezüglich total empfehlen würde. Es ist halt nicht so leicht zu lesen. Ich habe deswegen auch mich so bemüht, wirklich jetzt mit meinem zweiten Buch, Emotional Leading, so ein bisschen auch die Übersetzung hinzubekommen. Wie dann immer so gut gelungen ist, müssen andere beurteilen.
Kann ich bestätigen.
Aber diese Übersetzung dann auch so hinzubekommen, dass man sich eben nicht durch so ein sehr wissenschaftliches Werk durcharbeiten muss.
Was würdest du mit all deiner ganzen Weisheit des Lebens deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
Meinem 20-jährigen Ich?
Ein Ratschlag.
Also ich glaube, ich würde sagen, ja, an sich zu glauben, ja, in dem, was man tut, ja, und gleichzeitig aber auch vielleicht zu wissen, dass ja nicht alles, was man denkt, wenn man jung ist, auch immer stimmt, ja. Also ich war schon also so eine gute Mischung hinzubekommen, ja, aus diesen beiden Dimensionen. Weil ich manchmal schon, wenn ich so auf mich zurückblicke und mir überlege, was ich so erzählt habe, ich war schon sehr selbstbewusst, ich hatte sehr klare Vorstellungen von dem, was ich will. Wenn ich aber so auf mich zurückblicke, dann muss ich auch sagen, ich habe damals Sachen erzählt, wo ich heute sage, mein lieber Mann, also da warst du also ganz schön daneben. Also vielleicht so eine bessere Balance zwischen Selbstvertrauen, dem, was man tut, ja, Selbstüberzeugung und Selbstüberschätzung vielleicht hinzukriegen. Okay. Ja, also zu wissen, nicht alles, was man damals gedacht hat, ist auch, denkt man noch in 20 Jahre später, dass das auch noch stimmt.
Da sind wir bei der selbstbewussten Demut dann gekommen.
Ja, ein sehr schöner, das kann man wunderbar damit zusammenfassen.
Wir haben heute auch sehr viel über den Sinn des Lebens gesprochen. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
Ich kann es nicht sagen. Also ich kann nicht sagen, was der Sinn des Lebens ist. Wenn du jetzt wieder zu den Stoikern gehen würdest, ja, ich glaube, die hätten gesagt, immer mehr Wissen zu bekommen, immer weiser zu werden in Situationen, ja. Ich finde eine Frage häufig hilfreicher als die Frage nach dem Sinn des Lebens, eher die Frage, was erfüllt dein Leben eigentlich mit Sinn?
Und was ist das?
Wenn ich einfach drauf schaue, dann sind es definitiv meine Kinder, ja, die mein Leben mit ganz, ganz, ganz viel Sinn erfüllen. Ja, also das, wofür es sich lohnt, morgens natürlich aufzustehen, auch durch schwierige Zeiten zu gehen, ne, dass wenn du mal einen schweren Rückschlag im Leben auch hast, ne, das ist ja häufig so ein Gedanke, den man hat, ich muss aber für meine Kinder da sein. Und ich glaube, daran merkt man das. Und mein Beruf erfüllt mein Leben auch mit ganz viel Sinn, ne, weil ich natürlich das Glück habe, dass ich Menschen in ihrer Entwicklung begleiten darf, ne, ob ich nicht mehr helfen kann, ne, auch das müssen wiederum andere beurteilen, das beurteilen die dann wiederum selber natürlich dann wiederum dabei, aber sie da begleiten zu dürfen, das ist eine großartige Sache, die ich habe, ne, und ich bin ja gerade zu Hause, ne, wir wohnen auf einer denkmalgeschützten Hofreiter, ja, das ist ein alter cool. Bauernhof, ja, den wir auch mit erhalten. Das erfüllt mein Leben auch irgendwie mit Sinn, ja, so ein schönes Haus erhalten zu dürfen, auch für die nächsten Generationen beispielsweise. Also ich glaube, da muss jeder für sich selber auch gucken, was erfüllt mein Leben eigentlich mit Sinn und was der Sinn des Lebens wirklich ist. Also die Frage kann ich, weiß Gott, nicht beantworten. Ja, ich glaube, das muss irgendjemand anders tun.
Vielen herzlichen Dank für das antifragile und resiliente Gespräch. Das hat mir echt Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank an dich.
Danke.
Das war jetzt mein letzter Termin dieses Jahr.
Ja. Oh, dann wünsche ich dir...
Ich habe mich total drauf gefreut, ne, mit dir zu sprechen heute, weil ich weiß, die Interviews sind mit dir sind auch immer total spannend. Vielen Dank dafür.
Dann wünsche ich dir einen exzellenten Abschluss des Jahres und super Rutsch mit sehr, sehr positiven Premieren, können wir das so auffassen. Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.